Freitag, 23. September 1994. Zürich, Glockenhof. Vortrag Bruder Arthur Mohl.
Für heute Abend sehr einfach und bescheiden. Nämlich Gnade. Ja, Bruder Mohl, Gnade haben wir doch alle empfangen, kennen wir doch gut, das wären wir ja nicht hier. Nur langsam. Gnade, wir hören die Schrift. Ich schlage auf 1. Korinther 1, die Verse 4 und 5.
Ich danke meinem Gott alle Zeit, eure Tauben, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis.
Warum haltest du jetzt? Gerechtigt nämlich, da heißt es im Grundtext nicht mit aller Erkenntnis, sondern nur mit aller Kenntnis. Nur mit aller Kenntnis. Ja, was ist denn für ein Unterschied vorhanden? Ob wir etwas kennen oder etwas erkennen, ein ganz gewaltiger Unterschied. Also wir können in unserer Ehrenfelder, wenn wir wollen, die Vorsilbe R sei streichen. Also dann heißt der Text wie?
Dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid.
Ja, schon wunderbar.
In allem Wort und aller Kenntnis.
Aha. Das Wort Kenntnis kann auch einfach mit Wissen übersetzt werden. Das ist im Griechischen eben einmal so. In aller Kenntnis. Bei der Korinthergemeinde, ich darf einmal so sagen, darf der Apostel Paulus in diesem Brief, darf er nicht schreiben, ihr seid reich gemacht, in allem Wort und in aller Erkenntnis, sondern nur in aller Kenntnis, in allem Wissen. Ja, ist das auch schon etwas? Auch schon etwas. Aber, Gnade, ja, wir haben nur den Vers 5 noch einmal bitte.
Dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Kenntnis,
ja,
wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist,
ja,
so dass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet.
Aha. Da kommt also noch das Wort an Gnadengaben. Und das ist wieder ein Thema für sich. Kommt vielleicht auch noch dran an einem der Abende. Gnadengaben. Und jetzt schlagen wir gerade mal auf. Was habe ich hier?
Psalm 51.
Ah ja, Psalm 51, Vers
6.
Vers 6. Psalm 51, Vers 6. Was ist dann der Inhalt von Psalm 51? Auf den kommen wir später noch im Einzelnen, aber jetzt.
Der Psalm fängt an mit dem Wort, sei mir gnädig, oh Gott.
Aha.
Und das, ist, das heißt in der Vorrede, es ist der Psalm, den David dichtete, als der Prophet Nathan zu ihm kam. Wegen der Bathsheba.
Also der Wunsch Psalm David, Psalm 51.
Und jetzt lesen wir Vers 6. Ja. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlernen.
Aha, das ist der Unterschied, oder?
Ja.
Die Bestätigung, das ist nun, hier ist in der Nachdruck gelegt, in Psalm 51, auf den Begriff Erkenntnis. Das ist die Innenschau der Augen des Herzens. Kenntnis beschränkt sich, Kenntnisnahme beschränkt sich auf die Dinge, die unsere fünf Sinne wahrnehmen können. Das kennen wir. Ich stehe vor einer großen Versammlung, also das war oft der Fall, und dann sage ich so zwischen, als Zwischenbemerkung, liebe Geschwister, wenn ihr nach Hause kommt und, oder ja, ihr werdet mal gefragt, habt ihr schon von Bruder Mut gehört? Könnt ihr ruhig sagen, ja, den kennen wir. Den kennen wir, gut, aber was können die nicht sagen? Den haben wir erkannt. Und zwar nach dem Reichtum der Herrlichkeiten, die Gott in sein Herz gelegt hat. Das ist Erkenntnis. Und das griechische Wort, das Wort kennen oder wissen, heißt Gnosis. Und das Wort erkennen heißt Epignosis. Genau wie bei uns kennen und dann noch ein zwei Buchstaben vorher, erkennen. Gnosis, Wissen, Kennen und Außen. Und dann Epignosis, das ist bei uns dann das Erkennen. Und das ist in diesem Psalmwort, das du bitte noch einmal lesest. Da haben wir, da hat Gott den David in seinem wunderbaren Bußgebet auf diese Innenschau bezahlt.
Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren.
Aha.
Und im Verborgenen wirst du nicht Weisheit kennenlernen.
Aha. Also im Verborgenen Weisheit. Du weißt sicher, ja, bitte.
Es ist an der Anmerkung, heißt es da, das heißt im Inneren des Herzens.
Aha, ja, die Anmerkung ist gut. Ja. Jetzt kennst du aber eine Stelle bei Paulus, es steht ja aber also um Weisheit, die wir da kennenlernen können und erkennen können. Was haben wir da bei Paulus für wunderbare Worte?
Christus ist uns gemacht zur Weisheit.
Also er sagt, Christus
wir reden aber
Weisheit der Vollkommenen, ja.
Aha.
Das ist das.
Wir reden aber, das schreibt er auch genau am Anfang, den Korinther.
Ja.
Euch, ihr Korinther, wo Streit und Neid und weiß was noch vorhanden ist, konnte ich nur Milch zu trinken geben. Ja. Dann fährt er weiter, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Ja. Nicht Weisheit dieser Welt, sondern eine Weisheit, die verborgene Weisheit und dann noch in einem Geheimnis, zweimal verborgen. Wir können das im Bilde der Ordnung des Hauses Gottes mal so sagen. Weisheit, wir reden Weisheit, aber eine verborgene in einem Geheimnis. Verborgen im Heiligtum und dann im Allerheiligsten verborgen. Wie heißt es im Allerheiligsten?
Also die Stelle, die wir vorhin an, das ist im 1. Korinther 2, Vers 6, und da heißt es ja dann auch noch, was kein Auge gehört und kein Ohr gehört, kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, ja, und in keinem Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Also auch ganz verborgen.
Jetzt nochmal das Wort, wir reden aber Weisheit.
Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis.
Erstens in einem Geheimnis, das im Heiligtum. Und zweitens,
die verborgene
im Allerheiligste. Solche Weisheit, die ganz im Verborgenen Gottes erst vorhanden sind, für uns aber uns in Christo geschenkt sind. Um diese verborgenen Dinge handelt es sich heute Abend. Wir begnügen uns nicht, wie Paulus leider die Korinther abfertigen musste, mit Kenntnisnahme, mit Wissen. Das ist nur, soweit die fünf Sinne das noch ergreifen können. Sondern wir reden Weisheit in einem Geheimnis, die verborgen hat Heiligtum und im Allerheiligsten. Dann gehen wir hier weiter. Weiter jetzt müsst ihr
die Tiefen Gottes
ja.
erkennen. Ja.
Ja. Das heißt, Erkenntnis hat es zu tun mit dem Schauen können, sehen können mit den Augen des Herzens. Die verborgenen Herrlichkeiten bis und mit in die Tiefen Gottes. Spricht die Schrift irgendetwas von Tiefen Gottes? Erstens, einfach, o Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unwahrnehmbar seine Wege, seine Gerichtswege. O Tiefe des Reichtums. Und wir haben ja noch in Psalm 36, wie ist das?
Psalm 36. Von den Gerichten, die eine große Tiefe sind, da heißt es 36, Vers 7, oder Vers 6. Deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes. Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Menschen und sie rettest du, Jehova.
Aha. Nicht auf welchem Weg?
Durch die Gerichte.
Durch Gerichte. Wenn Gnade abgelehnt wird, dann bleibt für die betreffenden Geschöpfe, vorerst Menschen, kein anderer Weg mehr übrig. Als nur dann Wege der Gerichte. Ja, so weit.
Die andere Stelle ist Römer 11, wie du gesagt hast, ja. Römer 11, Vers 33. O Tiefe des Reichtums, ja, sowohl der Weisheit als auch, da steht jetzt der Erkenntnis, steht jetzt da Erkenntnis
oder ja, der ja, da ist Erkenntnis ja.
Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar ja. seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist dann nicht Berater gewesen?
Danke schön. So, es kommt da zweitens, oder?
Charis, Gnade, Chara, Freude, Eucharistia,
ja,
Dank.
Also, ja. Daniel, du hast kein Modell, da wird über Gnade, Freude und Dank.
Gnade, wenn wir von unserem Vater im Himmel die Gnade geschenkt bekommen haben, dann bewirkt das auch eine wahrhaftige Freude im Herrn.
Also, Gnade heißt griechisch
Charis, ja. Charis heißt Gnade.
Gnade und Freude heißt Chara.
Ja.
Also gleich im gleichen Wortstamm. Also Gnade, wo keine göttliche Freude drin ist, ist keine Gnade. Und Freude ohne Gnade ist gefährlich sogar.
Bruder Bader übersetzt direkt so, also er übersetzt das Wort Gnade mit Befreudung. Befreudung.
Ja. Also, der sucht das noch.
Wenn er heute ja. sucht, dass er war jetzt eben verwandt ist, sucht er das auch auszudrücken im Deutschen.
Welches Wort?
Das Wort Gnade übersetzt er mit Befreudung. Weil es eben so verwandt ist.
Ja.
Es ist natürlich im Deutschen nicht gewohnt, aber
ja, ja.
man merkt dann, wie er dem verwandt ist.
Ja. Also, da ist das Wort Gnade viel verständlicher eben für die Seelen.
Ja,
er meint es gut, aber ob es wirklich gut ist, weiter.
Also, soll ich da mal die Lachen? Von dem da. Römer 6, 14.
Jawohl, ja.
Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also wenn das Gesetz, wenn wir unter Gesetz sind, wird die Sünde über uns herrschen.
Ja, ja, ja.
Und weil wir unter Gnade sind, wird wahrscheinlich die Freude in uns herrschen.
Ja, ja. Ja, das hätte man wohl unklassisch.
Wahrscheinlich, also sicher,
ja.
wird die Freude in uns herrschen,
ja.
wenn wir unter Gnade sind. Ja.
Jawohl. Ja.
Dann Jesaja 26, Vers 10. Wird dem Gottlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit.
Aha. Ist das ein Wort? Aha. Wenn dem, in Einzahl hier, ne?
Ja.
Gesetzlose gibt es unzählige. Wenn hier aber die Rede ist von einem einzigen Gesetzlosen, dann ist das kein geringerer als Satan selbst. Es haben wir einen Blick in ganz ernste, gewaltige Ordnungen Gottes in Bezug auf Rettung, Ablehnung, verloren gehen und so weiter. Dass Gott was für den Gesetzlosen gilt. Hätte Gott für den auch Gnade bereit? Ganz sicher, ja. Und zwar die größte. Entschuldigt. Und zwar die größte. Aber was weiß er? Weil er die Überlegung auch dessen Herz schon vor Grundlegung der Welt erforscht hat, weiß er, der würde da Gnade nur verachten. Wird dem Gesetzlosen Gnade gegeben, so lernt der nicht Gerechtigkeit. Das ist jetzt negative Aussage. Wie heißt denn die positive?
Wenn ihm nicht,
was ist denn das Gegenteil von Gnade?
Eben, wenn er eben nicht Gnade erfährt, sondern Gericht, dann ja, lernt er Gericht.
Gegenteil von Gnade ist Gericht.
Ja.
Also, diesem Gegner, zum Gegner gewordenen Herrlichkeitswesen, ja, muss Gott unbarmherzigste Gerichte übergeben. Was geschieht dann? Aber niemand sagt. Nur ins Ohr flüstern. Dann lernt auch der ganz am Ende der Tage Gerechtigkeit. Und dann ist eine Stunde einer Anbetung gekommen. Wo gerade die Frömmsten von früher zum Schweigen verurteilt sind und zum Staunen. Weiter hier.
Sacharja 4.
Aha.
Ab Vers 1, Gnade ihm, wo steht das? 7.
Ja, da darf ich gerade schnell mal aus.
Ah ja.
Etwas Allgemeines sagen von Sacharja 4. Fast alle von uns kennen ja das Bild, das wir gezeichnet haben, namens der goldene Leuchter. Wer kennt dieses schöne Bild nicht, noch mit den Zuleitungen oben? Wer kennt das Bild nicht? Also, wunderbar. Sacharja selbst war ja Priester. Der erkannte den goldenen Leuchter. Der hat den sogar bedient. Jetzt sieht, zeigt ihm Gott den goldenen Leuchter schön, so wie wir ihn auch kennen. Aber ganz zu seinem Schreck, genau das, was unten vorhanden ist, sein Fuß, sein Schaft und dann die Arme, so, das sind die Lichter, die sieben, dann ist genau das Gleiche da unten so aufgeklappt, dann wo unten der Fuß ist, ist oben ein Ölbehälter. Und von dem Ölbehälter geht genau eine Ölleitung zum Leuchter in die Mitte. Und weitere, da sind zwei Arme und da kommen zwei Ölleitungen vom Ölbehälter dahin und zwei dahin und zwei dahin. So. Jetzt staunt Sacharja und kommt da nicht mehr ganz nach. Und lässt sich das nun von einem Engel erklären. So. Jetzt aber ist ja unser Thema Gnaden. Gnade. Zerubbabel, ein Jude, der mit anderen aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt war, er hatte nun den Auftrag, den Tempel zu bauen, wieder einen Tempel zu bauen. Und da waren ja, wie die Schrift uns erzählt, unsägliche Feindschaftseingriffe und Abhaltungsversuche, und manche sind gelungen, also unheimliche Zeit. Und jetzt lesen wir da die Stelle. Was haben wir hier notiert?
Zacharia 4, und ich lese ab Vers 6.
Ab Vers 6, ja.
Da sagt der Engel zu Zacharia: Dies ist das Wort Jahwehs an Zerubbabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jahweh der Herrscher.
Kommt der Tempel zustande? Weiter.
Wer bist du, großer Berg, vor Zerubbabel? Zur Ebene sollst du werden.
Aha. Wer bist du, großer Berg, vor Zerubbabel? Wie ist denn dieser große Berg zu überschreiben? Wie zu verstehen? Es sah menschlicherweise weiterhin unmöglich aus, ein großer Berg von Unmöglichkeiten, dass da der Tempel weitergebaut werden könnte. Und jetzt sagt der Geist Gottes: Wer bist du, großer Berg der Unmöglichkeiten? Zur Ebene sollst du werden. Aha. Was ist dann der Fall, wenn eine Ebene da ist? Ein wunderbarer Bauplatz, ne? Ja. Zur Ebene sollst du werden. Weiter. Und jetzt.
Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade ihm.
Aha.
Und das Wort Jahwehs geschah zu mir also: Die Hände Zerubbabels haben dieses Haus gegründet.
Ja. Anfang gegründet.
Und deine Hände werden es vollenden.
Aha. Also dem Zerubbabel Gnade, Gnade ihm. Und durch Gnade allein wurde auch dort der Berg der Unmöglichkeit weg zum Verschwinden gebracht und wunderbar die Sicherheit gegeben, den Tempel zu vollenden.
Ja, Gott hat ja über unser Leben auch das gestellt: Gnade, Gnade ihnen, und er wird alle Berge vor uns einheben und wird unseren Glauben vollenden.
Jawohl, ja. Also haben wir auch schon Berge der Unmöglichkeiten vor uns gesehen oder irgendwie. Also jetzt sollte doch das unbedingt zustande kommen. Und ist unmöglich, Herr. Gnade reicht. Hatte Paulus selber auch Berge, die er gerne weg hätte, gebetet? Und wie weggebetet? Gerne. Unmöglich. Und dann heißt Paulus: Meine Gnade genügt dich. Aha. Gnade, die Herrlichkeit der Gnade, die Gott dem Apostel Paulus geschenkt hat, überragt nun einfach alles und räumt jede Unmöglichkeit weg.
Paulus war so ergriffen dann von dieser Gnade, dass er sagen konnte: Nun rühme ich mich meiner Schwachheit und nun freue ich mich in meinen Schwachheiten.
Ja,
denn wenn ich schwach bin, bin ich stark.
Ja. Und so ist es auch, wenn man wie wir auf der Mühle mit dem 91. Jahr noch, wie soll ich sagen, überhaupt dastehen können, Zeugnis geben können,
das auch nur die Gnade.
Wem gibt der Herr Kraft?
Den Athleten in Jerusalem.
Wem gibt der Herr Kraft? Er gibt den müden Kraft. War auch schon müde. Und Stärke genug den Unvermögenden. Das war damals schon 70 Mal gehört hier, aber nicht an uns praktisch auswirken lassen. Weiter.
Johannes 1, 14 und 16. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Denn aus seiner Fülle, das Vers 16, haben wir empfangen, alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade.
Aha, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Also bitte, dürfen wir das weiter annehmen, dass Gott uns weiter Gnade um Gnade darreichen wird? Er kann nicht anders, er selber. Bitte.
Ja, da steht noch Jesus, er war voller Gnade und Wahrheit.
Genau, ja, ja, schön.
Und im Zusammenhang mit Gnade und Wahrheit lesen wir Psalm 85.
Aha. Jetzt kommst du dann dran, oder? Psalm 85.
Hier steht: Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit.
Da ist zu lesen, aus dem Hebräischen, Gnade und Wahrheit sind sich begegnet.
Ja. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst.
Habt ihr wohl gehört? Ist unsere Bibel ein Trockenbrötler? Ja. Unsere Bibel will die nichts wissen von Zärtlichkeit, von Lieblichkeit. Aha, aha. Ich muss immer wieder sagen, es gibt ein Heer von frommen Geschwistern auf unserem Erdenrund. Ja, was soll ich hier sagen?
Die meinen, diese Themen gehören nicht in die Bibel.
Ja, jetzt nach diesen Worten. Gnade und
Friede und Gerechtigkeit.
Gnade und Wahrheit.
Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Wenn es in unserem Leben nur ging nach der nackten Wahrheit, dann wäre es schlimm. Aber Gnade und Wahrheit. Wunderbar. Und Gerechtigkeit und Friede
haben sich geküsst.
Ja, jetzt wird es noch intimer. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Aha. Wenn es nur nach nackter Gerechtigkeit ginge in unserem Leben, dann ging es uns nicht gut. Aber Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. So etwas Wunderbares. Da ist das nicht zu selig. Ja.
Mein lieber Bruder, liebe Schwester, deine Frage ist sehr seelisch, ungeistlich. Nicht das Wort. So, jetzt kommt das Weitere.
Wir haben nun ergänzend dazu gleiche Frage gestellt beim Hohenlied. Ist das nicht so intim?
Ach so, ja, aber.
Da würde das Gleiche gelten. Die innigste, lieblichste Verbindung unseres treuen Herrn zu seiner Gemeinde, zu der herausgerufenen Schar.
Etwas lauter.
Wir kommen jetzt wieder zu Psalm 51.
Yes, jawohl, den sehen wir etwas näher an. Psalm 51.
Der ist überschrieben dem Vorsänger, ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Ab Vers 1. Ja. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Betet da David, wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde.
Aha. Also David, wir haben im Alten und im Neuen Testament zitiert, ist die Rede von Gnaden Davids, aber es ist die Stelle hier nicht notiert, von Gnaden Davids. Und das wird im Neuen Testament, vom Hebräerbrief, wird die alttestamentliche Stelle wiederholt, von Gnaden Davids. Worin bestehen denn die Gnaden Davids? Die Riesenmenge in seinen Psalmen. Da sind alle die Gnadenerlebnisse Davids. Eben genau, weil er so ein großer Sünder war. Ja. Ja. Weiter.
Vers 3. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir.
Ja. Das ist bei David jetzt noch im Anfang. Ist das normal bei uns, dass unsere Sünde beständig vor uns ist? Jetzt langsam mit der Antwort. Ich muss sagen, ja leider, nicht selten, früher sehr oft. Ist das richtig? Total falsch. Was Gott vergeben hat, existiert für Gott nicht mehr. Er kann dieser geschehenen Dinge gar nicht mehr gedenken. Und wir blöde Jahre lassen uns vom Feind am Narrenseil herumführen und stehen ganz unter den Missfallen unseres Herrn. Aha. Also kühn, meine Sünde ist vergeben, Halleluja, existiert nicht mehr. Bitte.
Vers 4, gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt werdest, wenn du redest, rein erfunden, wenn du richtest.
Wenn du richtest, steht nicht, wenn du gerichtet wirst. Ist keine Anmerkung.
Nein.
Ah gut, also gut. Rein erfunden, wenn du richtest. Ja gut, dann ist das an einer anderen Stelle, was ich meine.
Damit du gerechtfertigt werdest, wenn du redest, rein erfunden, wenn du richtest.
Gut.
Vers 5. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern.
Das haben wir schon gelesen gestern.
In den Nieren steht in der Anmerkung.
Und im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlernen.
Das ist jetzt Erkenntnis. Im Verborgenen des Allerheiligsten für uns ganz in der Stille Zurückgezogenheit und sie in die Gegenwart des Herstellen oder so gut oder so schlecht wie wir können uns ins Heiligtum begeben, den goldenen Leuchter betrachten, den Schaubotisch, den Räucheraltar und dann ins Allerheiligste. Ja, weiter.
Jetzt kommt dieses wunderbare Symbol: Entsündige mich mit Hyssop.
Ja, ja.
Und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weiser sein als Schnee.
Oh. Was sagt er? Der große Sünder, wasche mich und ich werde rein sein, weißer als Schnee. Weiter.
Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören.
Oh.
So werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast.
Wunderbar. Aha, und was er erlaubt sich unser Gott von uns zu erwarten, nachdem er uns Gnade und Herrlichkeit hat überfließen lassen und uns in Christo alles geschenkt hat. Was erlaubt er sich dann von uns zu erwarten? Dass wir ihm in welcher Weise dienen? Etwa mit Freude und etwa noch mit fröhlichem Herzen.
Ja.
Aha. Das war schlimmer in den Augen Gottes als alle fleischlichen und weiters für wieder göttlichen, dämonischen Übertretungen Israels, weil sie ihm trotz des Überflusses, den er ihnen gewährt hat, ihn nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient haben.
Vers 9, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, o Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist.
Wunderbar.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mich wiederkehren, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils.
Aha. Freude und Fröhlichkeit des Herzens.
Und mit einem willigen Geiste stütze mich.
Ja.
Lehren will ich die Überträger deine Wege.
Halt, halt, halt. Sag ich, was du großer Sünder, was willst du?
Die Übertreter lehren deine Gottes Wege.
Er soll es zuerst einmal 3 Jahre sich bewähren und dann reden wir wieder darüber, ob er der ist, der die Sünder die Wege Gottes lehren kann.
Er hat einen guten Nachahmer, Paulus, der war ja der Vormenscher der Sünder.
Ja, ja.
Der hat wie keiner die Sünder, die gelehrt, die rechten Gottes Wege.
Ja, danke schön. Ja.
Und die Sünder werden zu dir umkehren.
Aha.
Aha. Vers 14.
Also, ein Sünder kommt zu David und sagt, ich glaube, meine Sünde ist viel zu groß. Zu was ist David jetzt fähig? Er kann den elenden Sünder vor ihm, der verzweifelt ist, der sei verloren, den kann er erstens höher achten als sich selbst. Merkt der andere etwas von? Dann sind die Worte des Trostes eines Davids so lebendig im Herzen des Betreffenden, dass der glückselig nach Hause gehen kann. Weiter.
Vers 14, errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meiner Rettung. So wird meine Zunge jubeln, preisen deine Gerechtigkeit. Herr, tue meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkünden. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten?
Ja, so weit, so weit. Dann schließen wir ab. Ja, liebe Tür, wir sind was es heißt, Gnade und Gnade zu empfangen in den unheimlichsten Momenten ihres Lebens. Und die hatte diese Esther. Als man ihr sagte, ja, das ist ja, da riskierst du dein Leben, wenn du das zu wagen wagst. Was gab die zur Antwort? War das ein Held, die Esther? Die sagte, komme ich um, so komme ich um, meine Herren, also meine Damen. Weiter.
Psalm 84, 11.
Ah, das haben wir schon, oder?
Nein, den ja, haben wir ja noch nicht. Denn Jehova, Gott, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird Jehova geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln.
Aha. Was haben wir hier? Kennen wir eine Zeitschrift, Gnade und Herrlichkeit?
Schön.
Gnade und Herrlichkeit. Da sind wir hineingetaucht. Weiter.
Daniel Kapitel 1, Vers 9.
Einer der Daniel.
Bitte.
Daniel, sag's nochmal.
Daniel Kapitel 1, Vers 9.
Ja.
Da ist es. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten der Kämmerer.
Also, dass er nicht Tafelkost des Königs essen musste, sondern mal probeweise, um sich nicht durch unreine Speise zu versündigen, hat der Speisemeister, oder ja, der oberste der Kämmerer, dem hat er eine Bitte vorgetragen, dürfen wir nicht nur mal Gemüse essen. Er sagte, gut, ich will es mal, glaube ich, drei Wochen mit euch versuchen und dann sehen wir. Ja, also von Gott gab dem Daniel Gnade. Ja. Warum? Das können wir uns merken. Sollten wir einmal unter Kontrolle von wiedergöttlichen Herrschern und Herrscher kommen, was haben wir dann zu tun? Also die als Verfluchte anzuschauen und die weiß noch, was für wiedergöttliche Gedanken führen über die? Nein, sondern seid untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat. Und da war nun Daniel auch in der Hinsicht, muss der gültig.
Weil sollen sie sogar segnen. Segnet ihr euch von Herzen.
Ja, das war Jesus, ja. Danke. Segnet ihr euch von Herzen.
Aus dem gewaltigen Endzeitkapitel Sacharja 12, Vers 10. Das beginnt ja mit Jerusalem, der Taumelschale für alle Völker, Kapitel 12. Jetzt der zweite Abschnitt, ab Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen.
Also, liebe Geschwister, was wir hier lesen, das kommt, geht noch, in den kurzen Jahren geschieht das. Wir haben ja Bruder Kühl hören dürfen, über vorgestern, und der ist im Bild, dass in Israel, was da nun programmiert wird, da in New York oder weiß wo, so und so, dann 1996 oder so, nein, da hat das einen ganz anderen und ganz unheimlich kurzen Prozess vorgesehen.
Ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben.
Aha. Erkennen Sie den Jesus als den Messias, den sie durchbohrt haben.
Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn leidtragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen leidträgt.
Ja, das ist ja auch das. Ja, schon.
Aber noch Lukas 4, Vers 22.
Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen.
Das über Christus, ja, Jesu, wie Jesus, ja. Über Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Wunderbar. Also bitte. Also wir reden sie alle Zeit in Gnade und dann noch wie
mit Salz gewürzt.
Mit Salz gewürzt, also nicht blöd, Vater, gell? Und vorwärts geschwätzt. So. Weiter. Kommen wir zum Schluss.
Letzte Stelle, 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, allezeit, alle Genüge haben, überströmen seid zu jedem guten Werke.
Wunderbar. Also, noch einmal dieses Schlusswort für heute Abend.
Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch,
jede Gnade zu lassen, über uns überströmen zu lassen. Jede Gnade. Ja. Also wir sind auch ganz Eisheilige hier. Man müsste ja ein Halleluja raus durch die Fenster hindurchfallen.
Auch dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt.
Auch dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Und wir sind zu faul zu nehmen und uns zu freuen und so weiter und so weiter.
Überströmen seid zu jedem guten Werke. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.
Amen. Amen. So, zwei Brüder danken wieder mit uns.
Ja, lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen auch für den Abend. Wir danken dir, dass wir unter deiner grossen Gnade stehen, dass du sie uns geschenkt hast und dass die Gnade uns auch wird vollenden. Sie wird uns auf Ziel führen und durch deine Gnade erleben wir auch immer wieder neu Freude und Freude in dir. Wir danken dir, dass du jetzt mit jedem Einzelnen von uns da. Amen.
Amen.